Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Willkommen zu den Tagesthemen am Vorabend eines Wahlsonntags, bei dem diese Frau eigentlich nicht zur Wahl steht. Und dennoch spielt Angela Merkel und ihre Flüchtlingspolitik eine große Rolle, wenn morgen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt neue Landtage gewählt werden. Denn dies sind die ersten Landtagswahlen seit der Flüchtlingskrise, die die ganze Republik bewegt. Jörg Schönborn ist in unserem Wahlstudio in Stuttgart. Kann denn das Thema Flüchtlinge die Wahlen morgen tatsächlich entscheiden?
Ja, ganz deutlich nach dem, was uns die Wählerinnen und Wähler diese Woche gesagt haben. Es sind zwei Empfindungen, die im Moment bei den meisten Befragten eine große Rolle spielen. Auf der einen Seite erklären uns immerhin 68%, ich bin erleichtert, dass im Moment weniger Flüchtlinge kommen. Aber auf der anderen Seite eben fast genauso viele, 60%, die sagen, die etablierten Parteien nehmen bei diesem Thema die Sorgen der Bürger nicht ernst. Und das bezieht sich natürlich vor allem auf die Parteien, die in Berlin regieren. Die Kanzlerin, die wir gerade schon gesehen haben, die Politik maßgeblich bestimmt. Und deswegen ist für die Stimmung ganz entscheidend, ob man mit der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel einverstanden ist oder nicht. Und wenn man sich das für die drei Länder anguckt, dann sieht man hier auf der Nein-Seite immer eine Zahl über 50%, 55%, 69% sogar in Sachsen-Anhalt, die mit Merkels Flüchtlingspolitik nicht einverstanden sind. Und das sorgt natürlich morgen für politische Verschiebungen. Und das macht es natürlich vor allem für die Union nicht leicht.
Die Wahlen morgen sind geprägt von sehr starken Persönlichkeiten. Kretschmann in Baden-Württemberg, Dreyer und Klöckner in Rheinland-Pfalz. Welche Rolle wird das spielen?
Ich glaube, das ist so die zweite Ebene neben den Flüchtlingen, weil für starke Persönlichkeiten ja immer die Chance besteht, sich vom allgemeinen Trend abzukoppeln. Man sieht schon an den Farben hier unten in der Grafik, grün, rot, schwarz. Drei Parteien stellen drei Ministerpräsidenten, die morgen gerne wiedergewählt werden wollen. Bei den Popularitätswerten ragt einer heraus. 84% für Kretschmann ist der beste Wert, den wir je gemessen haben. Auch Frau Dreyer recht gut. Herr Haseloff immerhin auch über 50. Und die Frage vor allen Dingen für Kretschmann, aber auch für Frau Dreyer ist, können Sie sich abkoppeln? Werden Sie wirklich als Politiker, als Mensch, als Persönlichkeit gesehen oder geraten Sie in den Gesamttrend Ihrer Partei? Ich glaube, dass wir morgen Abend auch darüber reden werden, wie stark Politiker selbst als Personen die Ergebnisse bestimmen und wie stark das die Parteien noch tun.
Vielen Dank, Jörg Schönborn. Und bis morgen ab 17.30 Uhr beginnt die Wahlsondersendung im Ersten.
Bis morgen.
149 Stahlstäbe stehen hier, unweit jener Stelle in den französischen Alpen, an der vor fast einem Jahr die German Wings Maschine zerschellte. 149 Menschen hatte der Co-Pilot mit in den Tod gerissen. Die Stäbe aus Stahl erinnern an jeden Einzelnen in diesem Denkmal. Was ganz genau passierte am 24. März 2015, warum es einem psychisch kranken Co-Piloten gelang, ungehindert in ein Cockpit zu steigen, und was getan werden muss, damit sich so eine Katastrophe nicht wiederholt. Zu all diesen Fragen legt die französische Flugunfallbehörde nun morgen ihren Bericht vor. Doch zuallererst erfuhren davon schon heute die Familien der Opfer. Michael Heusen.
Nein, der Pilot hat nicht versucht, mit einer Axt die verschlossene Cockpit-Tür aufzuschlagen. Er hat nur geklopft und gerufen, bevor die Maschine zerschellte. Ein Detail aus den Ermittlungen der französischen Luftfahrtbehörde. Am Bonner Sitz des Verkehrsministeriums erklärten die Gutachter den Opferfamilien, was sie über die Katastrophe herausgefunden haben. Doch die bohrendste Frage der Angehörigen blieb unbeantwortet. Warum durfte Andreas L. überhaupt als Co-Pilot ein Flugzeug steuern? Dass er unter Depressionen gelitten hatte, soll er der amerikanischen Flugbehörde in einem Fragebogen mitgeteilt haben, als er seine Ausbildung bei einer Lufthansa-Flugschule in Arizona absolvierte.
Ich mache den konkreten Vorwurf, dass die also im Grunde genommen nicht dafür gesorgt haben, dass eine qualifiziertere Prüfung stattgefunden hat. Wenn jemand Monate ausfällt mit einer schweren Depression, hätte man direkt das Training abbrechen müssen.
Anwälte der Opferfamilien wollen deshalb Klage vor einem US-Gericht erheben. Es soll unter anderem geprüft werden, ob die Lufthansa-Flugschule über die Krankheit des Co-Piloten informiert war.
Zu dem Zeitpunkt war schon bekannt, dass er Selbstmordgedanken hatte, dass er Psychopharmaka nahm, dass er eine schwere Depression hatte. Und das sind alles Ausschlusskriterien für den Pilotenberuf. Da hätte man eingreifen müssen, da hätte man ihn aus der Ausbildung rausnehmen können und dann wäre das alles nicht passiert.
Doch dass er später wegen erneuter Depressionen bei über 40 Ärzten in Behandlung war, hat Andreas L. seinem Arbeitgeber verschwiegen. Damit sich so etwas nicht wiederholt, unterstützt auch Lufthansa-Chef Spohr die geplanten Gesetzesänderungen.
Wir brauchen einen besseren Austausch von medizinischen Daten zwischen Ärzten und den Behörden. Darüber denkt der Gesetzgeber nach und ich bin sicher, da wird es Fortschritte geben. Und wir werden aus unserer Sicht auch brauchen, dass ohne Anlass Piloten untersucht werden können auf die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Pharmazeutika.
Circa 100.000 Euro pro Opfer plus Schadensersatz wolle die Lufthansa zahlen. Mehr als der Gesetzgeber es in solchen Fällen verlange, verspricht Spohr. Doch das ist vielen Angehörigen viel zu wenig.
Und wir schauen in die USA. Donald Trump spaltet das Land im Vorwahlkampf. Nun kam es sogar zu Tumulten bei einer Veranstaltung in Chicago. Die Nachricht mit Jan Hofer.
Aus Sicherheitsgründen sagte der Bewerber um die republikanische Präsidentschaftskandidatur Trump gestern Abend einen Auftritt in Chicago ab. Hunderte Gegner des Politikers hatten sich in der Veranstaltungshalle unter dessen Anhänger gemischt. Dabei kam es zu Rangeleien und Handgreiflichkeiten. Trumps republikanische Rivalen gaben dem Milliardär eine Mitschuld an dem Vorfall. Dieser vergifte das Klima und schüre Zorn und Wut. Trump trat heute in Ohio auf.
Ein trotziger Trump heute beim Wahlkampf in Vandalia, Ohio. Seine Bodyguards hochnervös. Sie springen dem Kandidaten schützend bei, als sich ein Störenfried zu nähern wagt. Denn gestern in Chicago hatten es hunderte Trump-Gegner mit Transparenten in die Halle geschafft. Sie protestierten gegen Hass und Rassismus. Unter den Demonstranten viele Schwarze und Latinos. Aus üblen Beschimpfungen wurden Rangeleien, dann flogen die Fäuste. Trumps Auftritt musste aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Für die Verrohung der Sitten macht der Milliardär heute andere verantwortlich. Plötzlich kam es da zu einer geplanten Attacke. Das waren organisierte Leute. Ihre Protestplakate waren richtig gedruckt. Wahlkämpferin Hillary Clinton widerspricht entschieden. Die üblen und spaltenden Parolen, die wir von Donald Trump hören, auch seine Ermunterung zu Gewalt und Aggression, sind nicht nur falsch, sondern gefährlich. Wer mit Streichhölzern spiele, entzünde ein unkontrollierbares Feuer. Das sei keine Führung, das sei politische Brandstiftung, so Clinton.
Die österreichische Innenministerin Mikl-Leitner geht davon aus, dass Flüchtlinge nach der Schließung der Balkanroute andere Wege nach Europa suchen. Deswegen plane Österreich, seine Grenze an 12 weiteren Übergängen zu sichern, sagt sie der Welt am Sonntag. Unterdessen verharren am griechisch-mazedonischen Grenzort Idomeni tausende Flüchtlinge im Regen. Einige protestierten auch heute wieder und forderten die Öffnung der Grenze nach Mazedonien, statt das Camp zu verlassen. In Berlin sind nach Polizeiangaben etwa 3000 fremdenfeindliche Demonstranten durch das Regierungsviertel gezogen, deutlich mehr als von den Behörden erwartet. Die Teilnehmer, darunter Neonazis, Hooligans und Pegida-Sympathisanten, zogen vom Hauptbahnhof aus bis fast ans Brandenburger Tor. Dabei skandierten sie Parolen gegen Flüchtlinge, Bundeskanzlerin Merkel und die Presse. Etwa 1000 Teilnehmer einer alternativen Kundgebung versuchten, sich ihnen entgegenzustellen. Die Polizei verhinderte, dass sich die beiden Züge direkt begegneten. Bei einem Lawinenunglück in den italienischen Alpen sind am Vormittag 6 Tourenskiläufer ums Leben gekommen. 5 Opfer kommen aus Italien, eines aus Österreich. 9 Menschen überlebten, die meisten unverletzt. Ereignet hatte sich das Unglück im Arntal nahe der Grenze zu Österreich in einer Höhe von etwa 3000 Metern. Unklar ist, was die Lawine ausgelöst hatte. Der Vorhersage nach war das Lawinenrisiko in dem Gebiet gering.
Egal wie groß die künstliche Intelligenz auch sein mag, in einem fühlten wir Menschen uns den Maschinen immer überlegen. Wir haben Gefühle und können intuitiv entscheiden. Heute wissen wir, ein Computer kann das auch. Ein Computer, der aus Erfahrungen lernt und dann selbstständig entscheidet, ist nun gegen einen Menschen im Go angetreten. Go, das ist ein asiatisches Brettspiel, das als weitaus komplizierter als Schach gilt und eigentlich zu komplex für Computer. Und der Gegner war nicht irgendwer, sondern der Südkoreaner Lee Sedol, 18-maliger Weltmeister im Go. Und so hatte die gesammelte Go-Gemeinde darauf gewettet, dass ihr Mann am Ende gewinnen würde. Doch im entscheidenden dritten Spiel unterlag heute der Mensch der Maschine. Mario Schmidt.
Am Ende sitzt er da, fassungslos. Lee Sedol, der vielleicht beste Go-Spieler der Welt, gedemütigt von AlphaGo, einem Computerprogramm.
Wow.
Überwältigte Moderatoren im Livestream auf YouTube. Gut 4,5 Stunden lang bieten sich am Go-Brett menschliche und künstliche Intelligenz die Stirn. AlphaGos Sieg überrascht Wissenschaftler und Go-Spieler gleichermaßen. Verlierer Lee Sedol, zuvor noch siegessicher, versucht es auf der Pressekonferenz mit beruhigenden Worten. AlphaGo hat auch Schwächen gezeigt. Deshalb bezweifle ich, dass seine Fähigkeiten schon eine Botschaft an uns Menschen beinhalten. Ich denke, Lee Sedol hat heute verloren, nicht die Menschheit. Das kann man auch anders sehen. Go ist verglichen mit Schach deutlich komplexer. Die Spieler haben viel mehr Optionen und entscheiden auch intuitiv. Für künstliche Intelligenz war Go daher lange eine Nummer zu groß. AlphaGo basiert nun neben einem riesigen Datensatz an Spielverläufen auch auf sogenannten neuronalen Netzwerken. Das Programm ist in der Lage zu lernen. Der Computer trainiert, indem er gegen sich selber spielt und wird so immer besser. Vor einigen Monaten fordern die AlphaGo-Entwickler schon den Go-Europameister heraus, der verliert. Und nun schafft es nicht einmal der Superspieler Lee, gegen AlphaGo zu gewinnen. Das nährt bei manchen alte Sorgen, Computer könnten den Menschen bald in allem überlegen sein. Doch die Entwickler nennen andere Ziele. Wir hoffen, die Techniken langfristig für viele andere Probleme nutzen zu können, so der Chef der Google-Tochter DeepMind. Wir wollen Wissenschaftlern helfen, einige der größten Herausforderungen zu lösen im Gesundheitswesen und anderen Bereichen. Künstliche Intelligenz sei jedoch noch Jahrzehnte vom menschlichen Niveau entfernt. Die Begegnung heute war dann wohl ein Vorgeschmack auf die Zukunft.
Das Preisgeld von 1 Million Dollar wird jetzt übrigens an AlphaGo ausgezahlt, aber der Computer hat sich dafür entschieden, das Geld zu spenden. Wir kommen zur Fußball-Bundesliga und wenden uns wieder echten Menschen zu, dem neuen Trainer von Eintracht Frankfurt, Niko Kovac, der erst seit 3 Tagen im Amt ist, Katja Wunderlich.
Allerdings ging das Debüt des neuen Frankfurter Trainers ziemlich daneben. Die Eintracht hat mit Niko Kovac 0:3 bei Borussia Mönchengladbach verloren und bleibt damit auch im 8. Spiel in Serie ohne Sieg. Kein guter Start für den Nachfolger von Armin Fee. Während die Fohlen an Schalke vorbeiziehen auf den Champions-League-Qualifikationsplatz, finden sich die Hessen immer tiefer im Abstiegsstrudel wieder. Da muss sich Niko Kovac schnell was einfallen lassen.
Misslungenes Bundesliga-Debüt für Niko Kovac. Seine Frankfurter Eintracht geht sang- und klanglos mit 0:3 in Gladbach unter.
Wir waren einfach nicht zwingend genug. Wir hatten eine Torschance in 90 Minuten. Und gerade in Gladbach, wo die Trauben sehr hoch hängen, 10 Spiele haben sie jetzt gewonnen zu Hause, ist es nicht ganz einfach. Und da muss eigentlich alles passen.
Lukas Radetzky, Frankfurts Torwart, hat großen Anteil an der Niederlage im Borussia-Park. Beim 1:0 durch Stindl in der 36. Minute faustet er den Ball direkt vor die Füße des Gladbacher Torschützen.
Es war nur ein schlechtes Spiel von mir und nicht ein gutes Timing.
In der 2. Halbzeit sorgt der Eintracht-Keeper erneut für eine kuriose Szene. Vorlage für Raphael und der sagt Danke in der 53. Minute. Das 2:0 für Gladbach aus 34 Metern. Den Schlusspunkt setzt die Borussia in der 79. Minute. Mo Dahoud überlistet Radetzky diesmal in der kurzen Ecke. 3:0, der Endstand. Und auf Niko Kovac wartet viel Arbeit, wenn er die Hessen vor dem Abstieg retten will.
Für den jüngsten Trainer der Bundesliga, Julian Nagelsmann in Hoffenheim, lief es deutlich besser. Seine Mannschaft hat gegen den VfL Wolfsburg mit 1:0 gewonnen. 4 Tage nach dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League war das für die Wölfe natürlich ein ziemlicher Dämpfer in der Bundesliga. Für Hoffenheims Trainer dagegen war es eine tolle Woche. Nach 10 Monaten im Lehrgang hat er endlich die offizielle Trainerlizenz und durfte heute auch noch den 3. Heimsieg in Folge feiern.
Puh, geschafft. Erst die Theorie unter der Woche, heute den Praxistest gegen den VfL Wolfsburg. Für Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann könnte es im Moment nicht viel besser laufen. Schon nach 3 Minuten bringt Andrej Kramaric Hoffenheim 1:0 in Führung. Ein Vorsprung, den die Nagelsmänner anschließend gegen gezähmte Wölfe leidenschaftlich verteidigen. Einziger Aufreger in einer chancenarmen Partie, diese Szene. 56. Minute, Elfmeter für Hoffenheim und ein kurzer Disput zwischen dem gefaulten Kramaric und Kapitän Volland. Wer darf schießen? Volland setzt sich durch und die Chance auf das 2:0 in den Sand.
Es ist so, sind beides Vollblutstürmer und wir haben keine feste Zuteilung beim Elfmeter, sondern es soll der schießen, der sich gut fühlt. Und wenn sie da mal kurz diskutieren, das ist völlig normal. Wir sind erwachsene Menschen, die dürfen mal miteinander diskutieren. Und dann muss halt einer die Entscheidung treffen und den Elfmeter schießen. Der war jetzt heute leider nicht drin, aber das ist kein Problem.
Ein Trainer, der auf autoritäres Gehabe verzichtet und der kurz vor Schluss bei Schürles Chance Glück hat, dass der Ausgleich ausbleibt. Und so ist er der Mann, der die Hoffnung nach Hoffenheim zurückbringt. Julian Nagelsmann feiert den dritten Heimsieg in Folge.
Die weiteren Ergebnisse: Hannover-Köln 0:2, Darmstadt-Augsburg 2:2, Ingolstadt-Stuttgart 3:3, München-Bremen 5:0. Bereits gestern besiegte Berlin-Schalke mit 2:0, morgen spielt Leverkusen gegen Hamburg und Dortmund hat Mainz zu Gast. Die Tabelle: München vor Dortmund und Berlin, Mönchengladbach jetzt Vierter. Die zweite Hälfte beginnt mit Ingolstadt und Stuttgart. Frankfurt weiter auf dem Relegationsplatz, jetzt punktgleich mit Hoffenheim. Hannover bleibt Schlusslicht.
Die deutsche Herrenstaffel hat bei der Biathlon-WM in Oslo die Silbermedaille gewonnen. Vor 25.000 Zuschauern sorgte Startläufer Erik Lesser mit zwei fehlerfreien Schießeinlagen dafür, dass die deutsche Mannschaft von Anfang an in der Spitzengruppe lief. Benedikt Doll als Zweiter konnte vor allem läuferisch überzeugen. Deutschland zur Halbzeit mit Norwegen in Führung. Der Dritte im Team, Ann Pfeiffer, musste dann seinen Kontrahenten ziehen lassen. Schlussläufer Simon Schemp konnte aufholen, aber am Ende war Norwegen ein paar Sekunden schneller und gewann vor Deutschland und dem Überraschungsdritten Kanada.
Von unseren vier Medaillengewinnern im Biathlon zu den sechs richtigen im Lotto. Hier sind die Lottozahlen. 20, 26, 30, 39, 47, 49 und die Superzahl, die 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
So, und wir schauen zum Schluss noch ganz kurz nach Frankfurt am Main. Dort und in Offenbach eröffnet morgen die Luminale, ein Festival der Lichtkunst. Und da werden nicht nur Fassaden in wunderschönes neues Licht getaucht, da wird auch so manche Kirche von innen erleuchtet. Hier schon einmal ein Blick in die Katharinenkirche an der Frankfurter Hauptwache. Und genau das wollen wir im Prinzip auch, Claudia Kleinert, mehr Licht. Nur die Frage ist, macht die Sonne damit?
Nee, nicht so wirklich. Ich glaube, wir müssen auf künstliches Licht zurückgreifen, Karin, zumindest in weiten Teilen Deutschlands morgen. Es gilt nicht für den äußersten Westen. Da gibt nämlich die Sonne genug Licht ab. Hier werden es morgen 6 bis 8, im äußersten Nordwesten noch 8 bis 10 Stunden Sonne sein. Ansonsten in der Mitte Deutschlands 4 bis 6 Stunden und weiter nach Osten und Süden. Da sieht es ziemlich mau aus, da bleibt es ziemlich trüb und auch grau, ähnlich wie schon heute. 2 bis 4 Stunden kriegen wir immerhin noch im Nordosten Brandenburgs, also in der Uckermark, ab. Aber das war es dann auch schon, denn weiterhin dominieren kompakte Wolkenfelder, vor allem die Osthälfte. Auch jetzt in der Nacht. Daraus fällt sogar noch ein bisschen Schneeregen oder Regen, insbesondere Richtung Thüringerwald, aber auch vom Schwarzwald rüber bis zum Alpenrand kann es etwas regnen, oberhalb von 500 Metern schneien. Sternklar ist es schon im Westen. Die Temperaturen liegen morgen früh meist bei Werten um 0 Grad. Morgen Vormittag dann Sonnenschein schon den Rhein entlang. Nach Osten hin viele dichte Wolken, ab und zu auch Nebel, am Alpenrand noch ein paar Flocken. Im Laufe des Nachmittags bleibt es bei diesem Dauergrau nach Osten. Sonst nach Westen hin immer mal wieder etwas Sonnenschein. Auch über der Mitte kommt die Sonne mal kurze Zeit raus. Deswegen kommen wir da auch auf die rund 4 Stunden. Die Temperaturen sind dementsprechend verhalten. Im Thüringer Wald wie schon die letzten Tage. Im Dauergrau mit ein bisschen nass von oben, minus 1 Grad. Sonst sind es meist 4 bis 9 Grad. Und ganz nach Westen, wo die Sonne hier und da scheint, 10 bis 12 Grad. Das gilt vor allem so für die Region den Rhein entlang und fürs Rhein-Main-Gebiet. Der Wind dazu ist meist schwach und kommt aus Nordost. Unangenehm spürbar ist er dagegen im Westen und Südwesten. Hier im Mittel Windstärke 4 bis 5, da kommt einem das Ganze dann noch viel kälter vor. Und die nächsten Tage nicht großartig wird sich was ändern. Und der Frühling nimmt auch noch nicht so richtig Anlauf. Am Montag zwar verbreitet viel Sonne, nur im Norden dichte Wolkenfelder. Am Dienstag kommt dann aus Osten wieder Regen. Oberhalb von 500 bis 700 Metern fällt Schnee. Und die Temperaturen schaffen es maximal auf 8 bis 12 Grad. Also die nächsten Tage sieht es noch ein bisschen mau aus mit viel Licht.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. So, und damit verabschieden wir uns. Das Wort zum Sonntag widmet sich heute dem afrikanischen Pfarrer aus Bayern, der zurückgetreten war, nachdem er Morddrohungen erhalten hatte. Die nächsten Nachrichten sehen Sie hier um 1.10 Uhr. Und wir sehen uns morgen wieder, dann schon zu einem Tagesthemen extra direkt nach dem Tatort mit allen Ergebnissen der Landtagswahlen. Bis dahin.